Café Apokalypse.
Ja, dann starten wir mal in eine neue Podcasting-Ära. Das heißt, hier in Berlin der Michael Greth und
der Christoph Müller.
Jetzt müsstest du noch sagen, wo du bist.
Aus der Schweiz, ja. Aus der schönen Schweiz.
Genau, ein internationaler Podcast von Berlin bis in die Schweiz nach Zürich.
Sehr schön. Genau, im Moment bin ich in Basel.
Oh, warum das?
Sehr beim Kunden, sehr nah an der Grenze zu Deutschland.
Ja, und wir haben uns schon ganz lange darüber unterhalten, mal zusammen einen Podcast zu machen. Und irgendwie kam dann vor einiger Zeit das ganze Thema mal wieder auf und wir haben gesagt, jetzt machen wir das einfach mal. Gell?
Genau, so haben wir das gesagt. Unter der Präambel von Sharepokalypse, das Ende der Kommunikation, das Ende von Enterprise 2.0, der komplette Information Overload.
Genau, der komplette Overload. Sharepokalypse, da hatten wir irgendwie mal den Begriff gefunden, der ist mal von irgendwie auf Mashable ist der mal geprägt worden. Und gibt eigentlich auch so ein bisschen das vor, was wir hier machen wollen. Da heißt es nämlich ungefähr, im Moment ist es ja supi einfach geworden, Informationen über Facebook, Twitter und jetzt in Zukunft auch über andere Netzwerke wie, weiß ich was, Social Feeds in SharePoint oder Yammer oder, ach, kommt ja jeden Tag was Neues hinzu. Also kann man da Informationen ganz schnell mit anderen teilen und hat hunderte von Freunden und einen Informationsüberfluss, der auf einen einprallt. Und wir wollen da sozusagen der Lotse, der Steuermann, der Leuchtturm sein, der da irgendwie raushilft, oder?
Genau, wir wollen ein weiteres Puzzleteil in dieser Informationsflut sein.
Wahnsinn.
Die wir euch auch noch drauflegen.
Genau. Und das Ganze soll sogar regelmäßig stattfinden. Wir haben uns, weil wir das schon mal versucht haben zu starten, diesmal einen zweiten Startversuch gemacht und haben uns gleich eine richtig straffe Agenda vorgelegt. Produktionstermin. Veröffentlichungstermin und Veröffentlichungsrhythmus. Und der soll alle 2 Wochen sein, oder?
Genau. Mit aktuellen Themen, schnelle Diskussionen, aktuelle Themen nach vorne getreten. Nicht die ganz langen Podcasts.
Genau. Und du sagst ja schnelle Themen, aktuelle Themen. Und ich fange einfach mal an. Also wir wollen hier nicht nur über bestimmte Technik reden, sondern auch Dinge, die uns ein bisschen bewegt haben. Und natürlich wollen wir auch diesen, das haben wir auch schon öfter mal gemacht, diesen regionalen Unterschied ein bisschen rausarbeiten. Hier die große Weltstadt Berlin, das Herzen Europas und bei dir so diese Almidylle, das ist doch auch schön,
genau. Oder? Die kleine, stachelige Schweiz inmitten von Europa, nicht Teil von Europa.
Ja, ich habe mir gestern extra übrigens eine Rivella gekauft, ja.
Echt?
Ja.
Echt jetzt?
Ja, das ist schön. Mit Grüntee. Und heute Morgen schon ein Swiss Müsli gegessen.
Siehst du?
Ich bin vorbereitet hier, das glaubst du gar nicht. Ich bin nicht nur vorbereitet, sondern ich hatte, das wollen wir gleich als erstes Thema machen, ich hatte das große Vergnügen, innerhalb einer Woche einer Veranstaltung mit Steve Ballmer und mit Bill Gates beiwohnen zu können. Ja, und nochmal, um darauf zurückzukommen, Berlin, ja, IT-Hauptstadt, mittlerweile auch fast schon, ich würde nicht sagen Microsoft-Hauptstadt, aber richtig gut im Geschäft. Hintergrund, Microsoft hat in Berlin ein neues Büro eröffnet, wobei Büro untertrieben ist. Die haben ein ganzes Haus unter den Linden, also knapp 500 Meter ungefähr vom Brandenburger Tor entfernt übernommen und haben das komplett für ihre neue Niederlassung in Berlin ausgebaut. Da gibt es im Erdgeschoss die Digital Eatery, das ist so ein Café mit Surface, mit Lumias. Das heißt, da kann man all die ganzen Microsoft-Technologien ausprobieren. Nicht kaufen, aber ausprobieren. Sich hinsetzen, Käffchen trinken, super gut platziert, tolle Location. Darüber dann eine Veranstaltungsarea, dann kommt dann irgendwann noch das Regionalbüro Berlin da rein und in den oberen 2 Etagen sitzen Start-up-Unternehmen, denn Microsoft stellt denen dort für, ich glaube, 4 Monate Raum und Ressourcen zur Verfügung, über die sie dann ihre eigenen Projekte entwickeln können. Und da sind jetzt 9 Start-ups eingezogen. Und zur Eröffnung dieser Niederlassung ist Steve Ballmer nach Berlin gekommen, unter anderem auch deshalb, und hatte eine schöne Veranstaltung gemacht und so eine dreiviertelstündige Q&A. und sich dann mal so über Microsoft und die Entwicklung der Produkte, die Entwicklung der Firma ausgelassen. Es war sehr interessant. Ein Satz, der mir daraus hängen geblieben ist, es ging natürlich auch um das Thema Cloud. Und da sagte er halt, ihm ist schon bewusst, dass Deutschland das Land ist, wo das Thema Sicherheit und Befindlichkeiten hinsichtlich der Cloud weltweit am stärksten repräsentiert sind. Also das ist schon bewusst, muss jetzt eigentlich noch in die Produkte gehen. Wie sieht das eigentlich bei euch in der Schweiz aus mit Sicherheitsbedenken, Cloud und so weiter?
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das wir sicher noch besprechen müssen. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf die Microsoft-Hauptstadt-Niederlassung. Ich habe gehört, dass aber noch keine Startups sich irgendwie angemeldet haben, dass das ein bisschen leer war.
Nein. Das sind 9 Firmen eingezogen, unter anderem auch eine Firma, ich habe die jetzt bloß gerade bei mir
nicht auf dem Schirm. Es geht um Startups, oder?
Genau, eine kleine Firma ist eingezogen, die macht sogar ein Add-on für SharePoint und mit denen habe ich auch schon Kontakt aufgenommen. Und die sind aber noch ganz, die sind glaube ich jetzt gerade eine Woche da und sind sich erstmal am Einrichten. Aber ich habe mich mit dem einen schon verabredet, mit der Brett heißt der glaube ich. Und mit dem treffe ich mich mal in der Digital Eatery und mache mit dem mal ein Interview und guck mal, was die so einmal hinsichtlich dieses Tool, was sie für SharePoint bauen wollen. Da geht es wohl ums Uploaden von großen Dateien, die man über diesen Service, der über Azure laufen soll, beschleunigen können. Und einmal gucken, was sie da für ein Produkt bauen und zum anderen, wie die sich da überhaupt in dieser Start-up-Geschichte fühlen. Also das scheint schon. Und ansonsten ist noch eine ganze Reihe von anderen Firmen. Aber ich denke mir, das ist jetzt alles eine Woche her und die müssen sich auch erstmal Stühle, Rücken einrichten und naja, das Ganze muss erstmal ins Laufen kommen. Ja, und das heißt, auf der anderen Seite, dieses Microsoft Center ist also sozusagen der dritte große Standort von Microsoft in Deutschland. Da gibt es halt noch München und dann gibt es Köln. Und gleichzeitig schließt aber Microsoft ja auch die Niederlassung in Bad Homburg, in Stuttgart und in Hamburg. Die werden zugemacht. Also man konzentriert sich da auf die 3 Standorte. Was mich als Berliner natürlich total freut, weil irgendwie Berlin in den letzten Jahren bei den ganzen Microsoft-Veranstaltungen immer so ein bisschen untergegangen ist. Wenn auf eine Tour war, sind die halt immer München, Köln, bei euch in Zürich ist ja auch immer einiges los, denke ich mir, Wien. Aber Berlin ist da mal so ein bisschen außen vor gewesen. Das wird sich jetzt doch, glaube ich, ziemlich ändern. Und und es war außerdem auch mal interessant, nochmal Steve Ballmer vielleicht so als letzten Mal in seiner Eigenschaft als CEO zu sehen bei Microsoft, dass er hier in Deutschland war. Bin mal gespannt, wer da der Nachfolger wird.
Bin ich gespannt. Ich meine, wenn man böse Zungen würden behaupten, das ist alles purer Lobbyismus, dass man näher an die Regierung heranrückt und auch sehr, sehr große Etats jetzt hat. Das ist vermutlich irgendwie, was eine Open Software Foundation vermutlich irgendwie nie haben wird. Aber ich sage purer Populismus. Auf der anderen Seite, für mich als Schweizer, für mich schreit das eigentlich eher so für dich, dass man da mal einen Flashmob organisiert in Pinguin-Kostümen. Unter den Linden.
Oh, ich weiß, das wird da wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn du durch Berlin läufst. Das ist so multikulturell, so weird geworden. Das fällt dir gar nicht auf. Das wird überhaupt nicht auffallen. Nee, aber es ist eine schöne Sache. Also ich finde das stärkt auch so ein bisschen Berlin als Standort. Und für mich ist klar, man kann da super hingehen. Es kommen viele Veranstaltungen her. Du musst nicht mehr so weit immer irgendwo hinfahren, um mal eine gute Veranstaltung zu sehen. Also mich freut das schon. Ja, und wie gesagt, nochmal zur Nachfolge von Steve Ballmer. Da ist ja auch einiges in der Diskussion. Gerade auch wir im SharePoint-Umfeld haben ja so ein bisschen das Problem, im Moment rauszufinden, wie geht es eigentlich weiter. Es geht sicherlich weiter hinsichtlich Cloud- und On-Premise-Strategie. Wir werden nachher nochmal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Und ich bin mal gespannt, wer da der Nachfolger wird. Der Stephen Elop, hat sich ja irgendwie ganz gut positioniert. Der hat ja neulich vor einigen Tagen, ich glaube, so ein Interview geführt. Und da steht ja doch dann einiges vielleicht mal so auf der Streichliste oder auf der Überprüfungsliste. So nach dem Motto, brauchen wir überhaupt noch die Xbox? Was ist eigentlich mit Bing? Das ist schon interessant. Und natürlich auch die Überlegung, wäre es nicht endlich mal an der Zeit, Office auf wirklich alle Devices als App zu bringen? Also eine native Office-App auch für iPad und so weiter? Ich denke mir, das wäre eine gute Idee.
Genau, also quasi nicht mehr die Sicht auf das Gerät, sondern Sicht auf das Medium. Und das Medium ist egal, es ist der Service, der zählt.
Ja,
oder? Ich glaube, das ist auch ein bisschen deine Sicht auf SharePoint, oder?
Ja.
Um hier so einen Übergang jetzt zu schaffen.
Genau, also das ist, ich denke,
der Service-Gedanke, oder?
Der Service-Gedanke, klar. Also ich denke mir, heute in der Zeit, in der wir jetzt leben, du hast so viel Auswahl. Das Problem ist ja, wie wir es auch hier als Motto unseres Podcasts genommen haben, du hast so viele Möglichkeiten, so viele Informationen, so viele Optionen, die auf dich einströmen. Das Schwierigste ist doch heute eigentlich, das rauszusuchen, was für dich passt. Und da erwartest du doch eigentlich, wenn ich mir jetzt ein bestimmtes Gerät ausgesucht habe, dass dann eigentlich meine Arbeitsumgebung, mit der ich normalerweise arbeite, auch irgendwie über dieses Gerät funktioniert und ich mich damit verbinden kann. Ja, und ich meine, Microsoft hat sicherlich seine Schwächen, aber Microsoft hat sicherlich seine Stärken. Und das ist halt das Büroumfeld. Also im Unternehmensumfeld, ich will jetzt keine festen Zahlen nehmen, aber ich sag mal so hohe zweistellige Prozentzahlen aller Unternehmen arbeiten mit Microsoft-Technologie.
Und was ist, vermutlich.
Ne? Und auf der anderen Seite siehst du natürlich auch, wie viele haben ein iPad, wie viele haben ein iPhone. Android hat jetzt irgendwie, was ich nach der letzten Statistik gesehen habe, einen Marktanteil in Smartphones, der jetzt irgendwo bei 80% liegt oder irgendwas. Und die Benutzer, da kann es doch eigentlich nur Sinn und Zweck sein, möglichst schnell und möglichst zu gut sie auch in diese Infrastruktur einzubinden, sodass ich nach wie vor sozusagen mein Kerngeschäft betreiben kann.
Ja, das ist richtig, oder? Trotzdem, glaube ich, machen viele Firmen hier noch so ein bisschen den Fehler, oder ich sage jetzt nicht, will es dir nicht unterstellen, aber so diese Geschichte, dass ich alles überall auf jedem Device haben möchte. Ich glaube, das ist so ein Denkfehler, den wir oft jetzt so in der Intranet-Entwicklung sehen, dass man probiert ein Intranet dann über Responsive Design und das Ganze auf allen Devices die gleiche, also sogenannte User Experience oder das gleiche Look and Feel überall zu haben. Und ich glaube, das wird Man kommt ein bisschen von dem weg, sondern sagt, eigentlich muss ich nicht alles überall haben, sondern wenn ich auf einem mobilen Gerät wie ein Smartphone unterwegs bin, dann habe ich vermutlich andere Bedürfnisse und andere Aufgaben zu erledigen, als wenn ich ein Tablet-PC bei mir habe, weil der ist vielleicht eher sales-orientiert. Das heißt, ich werde dann mit anderen Informationen, andere Informationen werden an mich zuerst angezeigt. Während auf einem Smartphone, wenn ich ein Smartphone-Gerät dann öffne, habe ich sehr hyperlokale Informationen, wie wer ist hier im Gebäude der verantwortlich für die Printer-Kartuschen, wen muss ich anrufen. Das ist eine Information, die ich dann auf dem Desktop, auf dem Browser nicht zuerst habe, weil dort kann ich das auch wirklich klicken und dann ist es einfach, auch so etwas zu suchen über Search, weil ich eine Tastatur habe, das geht schneller. Und ich glaube, das wird sich zeigen, dass nicht alle Geräte, alle Informationen redundant und in der gleichen Experience haben muss, sondern dass man die unterschiedlichen Geräte so wie sie als Medium am besten eingesetzt werden können, beschießen werden. Und ich glaube, das wird ein großer Trend sein. Nicht nur, dass Responsive Design einfach die User Experience transportiert, sondern dass wir vom Konzept her unterschiedliche Anwendungen aus dem gleichen Portal heraus für die unterschiedlichen Medium-Geräte bereitstellen. Ich glaube, das wird kommen in den nächsten Jahren, dass man sich diese Überlegungen macht. Es ist heute noch nicht so da und da muss man ein bisschen dafür kämpfen. Aber es leuchtet den meisten Kunden ein, jetzt auf unserer Seite, dass man sagt, ja, klar, logisch eigentlich.
Ja, es ist eben so. Ich meine, du hast eben, wenn du mobil unterwegs bist, andere Nutzungsszenarien. Und
genau.
Ich habe auch immer gesagt, Office auf dem Smartphone, ich möchte irgendwie mal auf mein Word zugreifen können, damit ich das vernünftig anschauen kann, einen Text und vielleicht eine kleine Änderung machen kann.
Ja,
PowerPoint geht auch noch. Bei Excel halte ich es immer schon für grenzwertig. Also wenn ich so eine Excel-Tabelle habe, die über ein reines Demo-Stadium hinausgeht, das dann auf dem Smartphone zu bearbeiten und irgendwo, das ist kein sinnvoller Arbeit. Das ist technisch vermöglich, technisch wahrscheinlich faszinierend, praktisch jedoch völlig unsinnig.
Genau.
Und insofern geht es dabei darum, dass ich dann zumindest mir das irgendwie runterladen kann oder dass ich so über bestimmte Dinge informiert werde, dass wenn ich dann in Social Feeds eingebunden bin, aber auch da meinen Kontakt haben kann. Also das, was ich mobil brauche, das möchte ich dann aber auch mobil haben und eben auch auf der Device, die ich mir jetzt ausgesucht habe, aus bestimmten Gründen, weil ich jetzt eben doch ein Android-Phone haben wollte und jetzt möchte ich trotzdem auf mein System zurückgreifen, auf mein SharePoint oder ähnliches, ja. Und möchte nicht dann vorgeschrieben bekommen, jetzt eine bestimmte Windows-Phone-Device benutzen zu müssen. Und ist ja auch nicht mehr so.
Ja, klar. Genau, ja, da gebe ich dir recht. Das ist schon so, aber
Ich habe es neulich gerade festgestellt, weil ich hatte nämlich neulich gerade einen Vortrag gehalten und hatte mich in dem Zusammenhang mal auf den Windows-Phone-Seiten umgesehen von Microsoft. Und da gibt es mittlerweile 4 unterschiedliche Bereiche, die dann zeigen, was für verschiedene Apps für die unterschiedlichen, für Windows Phone, für iPad, für iPhone und für Android es mittlerweile gibt. Und da muss man sagen, das ist ja schon richtig eine riesen Vielfalt entstanden. Natürlich mit unterschiedlichen Qualitäten. Windows ist immer so, die Windows Phone-Applikation ist immer vorne an und Android irgendwo immer ein bisschen hinten dran. Aber letztlich, so dass das Basiszeugs funktioniert. Und wenn ich dann auch noch die Web-Apps habe für Office, dann bin ich ja schon fast richtig glücklich.
Genau, sehe ich auch so. Also ich bin auch ein klassischer Office 365 Benutzer und ich bin total happy in einer gemischten Umgebung. Und gemischte Umgebung meine ich jetzt mit alles, was Mobilität betrifft. Und ich bin da irgendwie eine Woche mit Windows Phone unterwegs und eine Woche mit iPhone und eine Woche mit dem Android. Und von dort her kann ich sagen, ja, es hat sich da schon was getan. Also quasi, wenn man mit diesen Medien umgehen kann, dann kann man glücklich werden. Also eigentlich ist es falsch. Ich bin nicht glücklich deswegen, aber quasi die Technologie ist so ein Enabler, ermöglicht mir gewisse Dinge anders zu tun. Ich habe nicht mehr Freizeit, aber ich kann mehr erledigen.
Ja, und du kannst dich um andere Dinge kümmern, zum Beispiel, wie kriege ich eine vernünftige Connectivity her?
Ja, genau. Okay, das ganze heißt das Thema. Ja, genau. Vor allem im Zug, oder?
Ja.
Ich habe das irgendwie ungelöst, auch hier in der Schweiz.
Neulich, wo ich den Vortrag gehalten habe, das war auch ein Konferenzzentrum. Und gerade in dem Raum, wo der Konferenz, da gab es auch irgendwo einen Hotspot von der Telekom, aber genau der Konferenzraum, da war der Empfang so schlecht, dass man das gar nicht richtig nutzen konnte. Und wenn du dann irgendwie unterwegs bist, also ich habe neulich mal versucht, aus dem Zug heraus konstant irgendwas zu streamen, kannst du vergessen.
Sehr schwierig.
Das ist sehr schwierig, ja.
Sehr schwierig, ja, genau.
Auf der anderen Seite
ist ein Interview gehört, hier mit der Schweizerischen Bundesbahn, habe ich ein Interview gehört zu diesem Thema mit irgendwie Chief of User Experience irgendwie von der Zug fahren, oder? Und sagt auch, es ist ein fast unlösbares Problem, dass wir sie lange mit der Schweizer Swisscom probieren zu lösen, aber einfach irgendwie 1000 Leute, die im Stoßverkehr alle irgendwie 30 Sekunden in eine neue Zelle rutschen, oder? Das ist einfach technisch nicht belösbar, dass das irgendwie aufrechterhalten wird. Ja. Und das nimmt immer noch zu, oder? Und sie lösen es eigentlich nicht über ihre Wireless LAN und dann gebündelt in eine Zelle. Also irgendwie, weil ich habe dann immer ein Bandbreitenproblem. Aus diesem Grund haben sie sich überlegt, dass sie in den Bahnhöfen freie WLAN-Zugang machen, indem ich dann quasi meinen Content also Precache, dass ich ein Offline nehmen kann und dann im Zug irgendwie offline anschauen kann. Also offline, so halb offline anschauen kann. Das ist die Überlegung der Schweizerischen Bundesbahn. Ja, wieso nicht? Ja, bedingt dann einfach, dass ich ein bisschen technologieaffin bin.
Okay, ja, das ist ja für den aktuellen Content. Aber gut, wenn wir uns mal nochmal so auf unser Intranet auf SharePoint zurückziehen, dann kann man sich natürlich dort mit einer SkyDrive-App praktisch das auch lokal runterladen, beziehungsweise mit entsprechenden Drittanbieterprodukten, wenn man das macht, dass man sich sozusagen seine Dokumente einfach offline mit runternimmt und bearbeitet und dann später, wenn es dann wieder bessere Verbindung gibt, wieder mit hochlädt. Das geht schon, aber das ist wirklich im Moment. Dieses ganze Cloud und so weiter krankt immer daran, denke ich mir, solange du irgendwo stationär bist und halbwegs die Empfangsbedingungen zur Cloud kontrollieren kannst, ist es gut. Aber wenn du wirklich locker mobil bist, dann ist es, da ist noch Arbeit zu leisten.
Ja, es krankt auch immer halt an den Limitationen, oder? Und die Limitationen sind für jeden Kunden irgendwie anders. Also wir haben hier so Beispiele, wo dann irgendwie Ordnernamen zu lang sind und solche Dinge. Das ist extrem ärgerlich und das versteht niemand mehr in der heutigen Zeit, weil man denkt, das ist einfach Commodity. Und solche Dinge sind dann so extrem schwierig, auch am Kunden. Also ich bin ja im Consulting tätig und dem Kunden auch zu kommunizieren. Und das krankt halt, wie du sagst, an der Basis. Die Basisverbindung ist eines, aber diese Cloud-Services haben ihre Limitationen und die sind gegeben und die sind unverrückbar. Und das ist schwierig zu verstehen aus Kundensicht, weil ich ja trotzdem auch bezahle, auch wenn es deutlich günstiger ist. Unterm Strich, aber es ist immer noch viel Geld für das, was ich bezahle, also aus Kundensicht. Und wenn ich dann irgendwie so eine Offline-Funktionalität nicht anbieten kann, weil ich irgendwie ein Sonderzeichen im File-Share-Name habe, im Ordner-Name habe, den ich offline synchronisieren, dann versteht das niemand. Mhm. Ja. Heutzutage. Ja. Also das ist immer so diese Frage, oder?
Also ich denke mir schon, du hast
recht. Back to the 90s.
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich denke immer, man hat schon gute Möglichkeiten, auch in so mobilen Szenarien, sich die passenden Tools und Unterstützung zusammenzusuchen, sodass man eigentlich auch, wenn man wirklich dann mobil unterwegs ist, gut arbeiten kann. Aber es setzt immer noch ein bisschen Logistik voraus, ne? Dass man sich vorher überlegt, also wirklich welche Tools, auf welchen Geräten, was brauche ich wirklich? Und dann eben die Verbindung. Wie kriege ich die relativ stabil hin und habe ich vielleicht noch eine Alternative, über die ich gehen kann? Und das kann man heute, das ist etwas, worüber man eigentlich als IT-Verantwortlicher oder auch als Anwender gut nachdenken sollte, weil Vorbereitung ist alles. Wenn man gut vorbereitet ist, dann kann man auch unterwegs auf die
Sachen zugreifen. Das ist richtig, das stimmt. Das stimmt. Also, das klingt jetzt total banal, oder? Aber es ist genau das. Genau.
Also wirklich, weil dann
es klingt offensichtlich, aber oft macht man es nicht und scheitert dann.
Ja, an irgendeinem. War ja auch noch ein Thema, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Die Diskussion, die ja zurzeit immer geführt wird und die eigentlich an das, was wir gerade besprochen haben, so nahtlos anschließt, ist, viele sagen ja, ist SharePoint tot? Da ist ja eine Diskussion entbrannt, die eigentlich in die Richtung geht, dass man feststellt, ja, bei Microsoft in der Marketingkommunikation dreht sich im Moment alles nur noch um die Cloud, um Office 365, um Yammer und SharePoint on-premise, wie geht es damit eigentlich weiter, wie wird es weiterentwickelt, wie siehst du denn das? Hast du da von deinen Kunden auch schon so ein entsprechendes Feedback bekommen, dass die in diese Richtung kritisch sich äußern oder das kritisch sehen?
Wie sich SharePoint entwickelt.
Ja, überhaupt diese ganze Landschaft. Geht das jetzt wirklich alles in Richtung Cloud? Wie kommen deine Kunden damit
klar? Ja, genau. Also vielleicht zu sagen, wir haben so im Enterprise-Kundenumfeld, würde ich sagen, der Trend ist gesetzt. Es geht ganz deutlich in die Cloud. Das ist zumindest das, was wir sehen und wo die Projekte sich hinbewegen. Alles richtig Cloud. Ich glaube, so E-Mail ist so ziemlich so was gesetzt ist. Also diese wird auch als Commodity gesehen, obwohl es sehr arbeitsintensiv ist in Corporations, also 50.000 Mitarbeiter so. Aber das hat ja keinen Wert mehr. Und ich glaube, das Beispiel Exchange, dass da ein paar Leute den Mailflow konfigurieren, aber dass man quasi E-Mail als sowas wie eine Commodity, als quasi, ich weiß gar nicht, wie man das so deutsch sagt, dass das einfach, das so, E-Mail ist so wie Strom aus der Steckdose. Ja, keiner macht sich mehr so einen Gedanke, um was es geht. Und ich glaube wirklich, diesen Stand hat SharePoint und die Lösungen, die Intranet-Geschichten, so die Portalgeschichten hat es noch so ein bisschen. Die Leute wissen das, dass das irgendwie SharePoint ist. Also auch so in Leute, die so am Rande beteiligt sind, diese Business-Analysten. Und ich glaube auch, dass SharePoint bewegt sich durch diese Cloud-Bewegung ganz deutlich in diese Commodity-Geschichte und vermutlich irgendwie in 2-3 Jahren wird das so sein, dass man das einfach, das ist eine Intranet-Geschichte, was das ist und wie das ist und wird völlig irrelevant sein. Kein Mensch kennt den Namen SharePoint, nur noch so eingefleischte Techies kennen das noch. Und also, alle wundern sich, dass das überhaupt was kostet.
Ja, also finde ich interessant, was du sagst, weil ich habe gerade neulich auch mit jemandem gesprochen und der meinte auch, also wenn man darüber diskutiert, wird es SharePoint noch geben oder wie oder was. Also zum einen denke ich mir, die Funktionalität dessen, was SharePoint macht, also Teamarbeit, die Suche, das Ganze, das wird da sein, das wird bleiben, weil letztlich zum einen läuft der Office 365 komplett da drauf und das ist mittlerweile so tief in die ganze Microsoft-Plattform, also das wird immer da sein. Die Frage ist bloß, wird man darüber mehr sprechen oder wird eigentlich der Begriff noch so da sein? Und da kam eigentlich ein ganz interessanter Ansatz, da hat jemand gesagt, wenn ich mit meinen End-Usern, mit meinen Anwendern, die das einsetzen müssen, das kam so im Rahmen dieser Usability-Diskussion auf und der Akzeptanzproblematik, dann sollte ich eigentlich mit denen, im Prinzip ist denen völlig egal, ob der SharePoint läuft. Weil ja, die wollen eigentlich nur ihren Job tun. Und wenn wir jetzt so langsam immer mehr den Fokus auch aus der ganzen Kommunikation heraus und aus dem Marketing von Microsoft und aus anderen Haus, die den Fokus weg von dieser IT-Lastigkeit legen, hin zum, wie kann der Mitarbeiter oder wie kann der Anwender besser mit dieser ganzen Plattform, mit den ganzen Technologien arbeiten, dann wird auch die Relevanz von diesen Begriffen runtergehen, sodass du sagst, ich habe hier meine Infrastruktur, meine Plattform, meine Community, wie du so schön sagst, ich will einfach bloß jetzt irgendwas machen, ich will jetzt einen Brief schreiben, ich will jetzt mit denen kommunizieren, ich will hier was organisieren und dann schnappe ich mir den Baustein daraus, wie so eine App, und sage, den nutze ich jetzt einfach. Ob das jetzt SharePoint, Yammer oder was auch immer ist, ist mir eigentlich völlig egal. Ich möchte, dass es gut ist, dass es funktioniert, dass es meinen Arbeitsablauf unterstützt und dass ich darauf immer Zugriff habe. Und in dem Sinne wird man hoffentlich, und ich finde das auch gar nicht so schlecht, ich finde hoffentlich nicht mehr so viel über dieses ganze IT-Gedöns reden, sondern es einfach benutzbarer und besser bedienbar machen. Und in die Richtung sollte man, denke ich auch, dass das Ganze sich weiterentwickeln sehen. Was mir aber sehr interessant war, weil du gerade Exchange ansprachst, da ist ja gerade ganz aktuell, ist auf dem Microsoft Exchange Blog vom Exchange Team ein Artikel erschienen, wo es darum ging, jetzt ist gerade Exchange 2013 ein Jahr lang am Markt. Und die fragen jetzt, das ist die typische Frage, wo bleibt denn jetzt, sagen wir mal, das Service Pack 1 und also diese typischen Dinge. Und unter anderem auch, was ist eigentlich die Zukunft von Exchange On-Premise? Und wenn man da mal diese Kommentarbeiträge sich dazu anschaut, ich habe da mal ein bisschen reingeguckt in diesen Artikel, dann ist da aber ein ganz starker Drang dahin, wir möchten unser Exchange On-Premise behalten, wir wollen das gar nicht in die Cloud geben, weil in der Cloud haben wir so viele Probleme damit oder es ist schwierig, das zu bedienen. Es hat nicht die Funktionalitäten, die wir wollen und diese Update-Zyklen. Und das hörte sich, vielleicht sind natürlich auch, wie üblich, diejenigen, die sich beschweren, sind immer eher da.
Genau.
Aber das sieht man ja auch beispielsweise, wenn man auf der Cloud ist, mit diesen, dass man irgendwie auch schon gehört hat, ja, so die Qualität der Service Packs oder die Änderungen, das ist dann schon mal ein bisschen, das ist nicht mal ganz klar, wenn du heute auf Office 365 bist und hast so mehrere Kunden, dann musst du auch mal ganz genau hingucken, auf welcher Untersionsvariante laufen die denn, weil durch diese, ich sag mal, nicht mehr aus 3-Jahres-Zyklen resultierenden Updates, sondern diese mehr inkrementellen Updates innerhalb von 90 Tagen oder kürzeren Zeitraum, entsteht da zwar optisch eine einheitliche Plattform, aber unten drunter ist es dann doch ein bisschen schwieriger. Und ich habe auch von einigen gelesen, die gesagt haben, sie haben irgendwelche Apps programmiert und dann waren jetzt bestimmte Änderungen an der API, die einfach so was drin und jetzt laufen die plötzlich nicht mehr.
Der Aufwand, ja,
ist klar. Also das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Insofern ist diese Geschichte, dass man sagt, also alles in die Cloud und auch Exchange als E-Mail, hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch so bisher gesagt, Mann, ich selbst bin ja auch froh, dass ich keinen Exchange mehr selber machen muss, sondern Office 365 habe und ich mich darum kümmern muss. Aber gut, ich habe auch keine 50.000 Benutzer zu administrieren, sondern eine kleine Handvoll von Benutzern. Das macht es einfach. Aber da hätte ich auch gesagt, Mann, Exchange aus der Cloud, das deckt doch alles ab. Aber da war eine ganze Reihe von Diskussionen, die dann sagten, nee, wir wollen das lieber auch selber machen. Und ganz unabhängig von dem Thema Security. Das ging dann mal, das ist ja nochmal eine ganz separate Baustelle aufgemacht, aber einfach
ja, von, ist,
ich
ja,
möchte richtig Kontrolle haben. Es ist interessant. Und auf der anderen Seite hat das auch, ich denke mir, Microsoft hat das auch, weil in mehreren, also auch diesen Veranstaltungen, wenn es da immer auf dieses Thema kam, was ist denn jetzt, ist jetzt in Zukunft alles nur noch Cloud, kam immer wieder auch rüber, dass ich gesagt habe, also wir sehen schon, dass auch noch 2020 viele unserer Kunden einen Großteil oder einen Teil ihrer IT on-premise haben werden. Und die Antwort darauf lautet einfach Hybrid-Cloud, Hybrid-Systeme.
Genau, das ist klar, das ist der Weg dorthin. Ja, das ist klar. Hybrid macht komplett Sinn. Auf der anderen Seite nehme ich das, wo ich den Economy of Scale, also wo ich einen Skaleneffekt nutzen kann und gerade 50.000 Exchange-Mailboxen irgendwie auslagern und kann interessant sein, oder? Weil ich dann vielleicht noch mit 2-3 Support-Leuten das betreiben muss, oder?
Also ich bin auch
nicht mehr vorhin.
Ich bin auch der Meinung, also die Cloud wird sich vermutlich nicht unbedingt deshalb durchsetzen, weil es jetzt die schickste Lösung ist und weil es das alles das Beste und Schönste ist. Aber letztlich werden es einfach die Kosten sein. Dass das irgendwann mal, also ich meine, wir sind ja nun auch schon ein bisschen länger mit SharePoint dabei. 2001, wenn du da einen SharePoint-Server aufgesetzt hast, einen Single-Server-Installationsroutine durchgelaufen lassen und das Ding lief. Ja. Und heute, 2013, du willst mal eine vernünftige Benutzerfarm aufbauen, die diese ganze Infrastruktur dir dann auch bietet. Dann ist es ja mit SharePoint nicht getan. Dann hast du noch irgendwie einen Lync laufen, dann musst du gucken, wie du Yammer integrierst. Dann hast du natürlich auch noch, was kommt noch hinzu, Exchange, also E-Mail im System im Hintergrund. Dann musst du auch noch irgendwie die Office-Web-Apps bedienen und dann musst du auch noch einen mobilen Zugang, der sicher ist, nach draußen schaffen. Hallo, der ist ja nicht mehr so mit, ich mache mal schnell nebenher, wie in einer Demo-Szenario, sondern wenn du das wirklich belastbar und auch mit dem vollen Funktionsumfang laufen lassen willst.
Genau, wird das teuer, aufwendig zu bedienen.
Ja. Genau. Ja. Und das wird ja nicht einfacher, ne?
Nein.
Also da muss man sich schon dran überlegen, wie man sich da reinfindet. Ja, und das ist natürlich auch das, was ich auch gerade neulich auf der Veranstaltung, auf der ich war, auch als Feedback immer wieder bekommen habe, dass da wirklich bei den Kunden im Moment noch eine ziemliche Verunsicherung besteht, wie das dann wirklich weitergeht. Und ich denke mir, da wäre es schön, wenn Microsoft mal, ich sag mal, innerhalb von absehbarer Zeit mal so ein paar richtige gute Roadmaps wie früher wieder aufmacht.
Ja, genau.
Wo man sagt, okay, Cloud-Strategie ist zwar first, aber für unseren On-Premise-Kunden, da sieht das so aus, da kommt dann jetzt irgendwann machen wir dann mal ein Päckchen und alle 2 Jahre kommt dann was Neues oder alle 3 Jahre und dann gibt es Service-Packs und so könnte das mit der Cloud arrangieren. Ja, muss man mal gucken, wie das wird. Das fehlt echt.
Das fehlt, da gebe ich dir recht. Ich glaube, die großen Kunden, die großen Corporate haben vermutlich diese Information bekommen, aber wir Kleinen wissen noch nicht, wo die Reise definitiv hingeht in Bezug auf was, wie wird diese Aufsplittung von Cloud-Lösungen und On-Premise-Lösungen geschehen.
Ja, also ich bin mir nicht so sicher, ob selbst die Großen da was wissen. Also ich vermute mal, allein durch diese Ablösung, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass Steve Ballmer hier weggeht, jetzt ein neuer Nachfolger kommt, da wird nochmal richtig kräftig bei Microsoft was umgekrempelt werden. Das müssen die auch tun. Ich meine, die haben jetzt auch vor ein paar Tagen haben sie auch ihr Bewertungssystem für Mitarbeiter dann mal gekillt und abgebaut. Mhm. Das ist ja auch interessant, ne? Dass das dann einfach mal so von einem Tag auf den anderen dann wieder abgeschafft wird.
Das ist so in großen Firmen, da wird reorganisiert.
Ja, auch regelmäßig. Also das, ja, genau. Insofern wird 2014, glaube ich, ein ziemlich spannendes Jahr werden.
Ja, das glaube ich auch.
Wir müssen uns ja auch umgucken, was wir unseren Kunden dann in Zukunft sagen, oder?
Ja, genau. Wir werden nicht sagen, SharePoint ist tot. Wir werden sagen, SharePoint ist ein Service, bezieht ihn.
Genau, und das macht ihr, das macht ihr mit euren Kunden ja auch, ne?
Dass ihr ihn praktisch. Ja, genau. Wir sind eine Portal-Company und wir haben manchmal ist SharePoint da und manchmal ist irgendwie Twitter Bootstrap da und irgendwie sind oder andere PHP-Lösungen oder Ruby.
Ruby ja, genau. On Rails. Ruby
ja, genau, das gibt es auch noch, oder? Etwas, das mir noch aufgefallen ist, letzte Woche ist die Berichterstattung zum Börsengang von Twitter. Und ich glaube, war so eine richtige Sharepokalypse, weil alle die deutschen Medien eigentlich, und da meine ich die Schweizer Medien auch, alle Medien, die ich gelesen habe, haben eigentlich geschrieben, das ist eine Blase. Das ist die nächste Internetblase. Und das fand ich total spannend, oder? Wie quasi, wie du sagst, diese in den Information Overload, wie hier wirklich alle in denselben Tenor reingeschrieben haben und vermutlich irgendwie Copy-Paste einander auch abgeschrieben haben. Und eigentlich niemand hat irgendwie, ist wieder zurückgegangen und hat gesagt, wieso ist das jetzt eine Blase? Weil es ist eine Firma und das ich bin an der Börse und wenn jemand die Opportunity sieht und in diese Firma investiert. Also ich sehe keinen Grund, weil jetzt irgendwie Twitter an die Börse ist, dass man von einer Blase sprechen kann. Aber diese Berichterstattung rund um Twitter und eine Blase an der Börse, ich meine, das hat sich durchgezogen, das ist dir auch gefallen, oder? Aber das ist komplett falsch.
Ja, ich weiß, komischerweise, ich weiß nicht, war ich unterwegs war und so weiter, ich könnte dir noch nicht mal sagen, ob dieser Börsengang von Twitter jetzt erfolgreich war. Ob die hatten zu einem bestimmten Kurs das ausgegeben, ist denn danach der Kurs gestiegen oder runtergegangen?
Ich glaube, es ist ein bisschen hochgegangen. Ja. Und, also ich glaube sogar ziemlich, die sind ziemlich happy, nicht so wie bei Facebook. Aber das ist so wie nicht, wie soll ich sagen, das ist ja auch okay, deswegen gehe ich auch an die Börse, weil ich will mir Kapital beschaffen.
Ja.
Wenn jetzt eine Firma überbewertet ist oder unterbewertet ist, dass man da von einer Blase oder von einer Bär spricht, finde ich falsch und ich glaube, das gehört auch zu dieser Sharepokalypse, dass ich viele Informationen habe und manchmal sind die Informationen dann komplett redundant, unabhängig von der Quelle, wo sie herkommen, ob das die Süddeutsche Zeitung ist oder die Frankfurter Allgemeine oder die Schweizer Neue Zürcher Zeitung. Alle schreiben dasselbe.
Da hast du völlig recht, dass dieses sofort replizieren, man reiht sich ja manchmal selber mit ein, wenn man irgendwas gelesen hat, dann macht man einfach mal einen Retweet oder postet das selber auf Facebook und so weiter. Ich hatte das neulich auch mal, dass irgendjemand was geschrieben hat mit einer bestimmten Statistik und da habe ich gesagt, Mensch, das ist eine komische Statistik, guck mal nach und habe versucht mal rauszukriegen, wo eigentlich die originalen Zahlen herkamen. Das war mir nachher nicht mehr möglich. Also irgendwie hast du immer nur gesehen, der hat von dem abgeschrieben, der hat von dem abgeschrieben, der hat von dem abgeschrieben und wo das dann wirklich herkam, hast du es gar nicht mehr bekommen. Insofern ist dieses ganze, auch wie wir sagen, mit dem Reden ist SharePoint tot und so weiter, das beschäftigt eine Menge Leute. Können damit gut arbeiten, aber für diejenigen, die tatsächlich im Unternehmen Entscheidungen fällen müssen und sich mit der alltäglichen Sharepokalypse auseinandersetzen müssen, ist das meistens gar nicht so hilfreich. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen.
Ja,
ne?
Ja, das ist richtig. Und das bleibt vermutlich, dass irgendwie im Kampf gegen die Sharepokalypse eigentlich nur selber denken hilft.
Ach, das ist ja fast schon ein super Schlusswort, was du hier getragen hast. Nein, ich glaube, das ist auch etwas, was wir in dieser Podcast-Geschichte hier machen wollen. Unseren lieben Hörern sagen, selber denken hilft unheimlich weiter, sich selbst eine Meinung bilden und vielleicht den einen oder anderen zu Rat fragen, vielleicht auch mal unseren Rat hier ein bisschen mit anzunehmen oder auch ein bisschen sich darüber auszutauschen. Aber das muss man einfach machen. Wer mehr Wahlmöglichkeiten hat, der muss dann auch eine Wahl treffen, sonst klappt es nicht. Ne?
Wir freuen uns über Feedback.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und wir treffen uns dann in 2 Wochen wieder und wollen das mal versuchen, dann regelmäßig alle 2 Wochen zu machen. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Okay, dann sagen wir jetzt Tschüss, oder?
Ja,
das ist jetzt gerade so umgekippt.
Ja, ich habe jetzt gedacht, sagst du jetzt Tschüss oder nicht? Und deswegen habe ich auf dich gewartet, um hier anzuspringen.
Dann sage ich jetzt nochmal Tschüss. Gut, also Tschüss. Dann schönen Tag in die Schweiz runter und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Tja, besten Dank noch bei dir. Tschüss.